NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages an diesem Mittwoch. Wir fassen diese Themen des Tages für Sie zusammen. Anschlag auf einen Bus in Tel Aviv. Dennoch haben sich Israel und die Hamas heute Abend anscheinend auf einen Waffenstillstand geeinigt. Wir berichten live gegen Ende der Sendung. Generaldebatte im Bundestag. Wir berichten über und kommentieren das Rededuell zwischen Kanzlerin Merkel und SPD-Herausforderer Steinbrück. Vorerst keine weiteren Griechenlandhilfen. Die Reaktionen aus Berlin und Athen auf die verschobenen Beschlüsse von Brüssel. Außerdem im Echo des Tages offizielle Anfrage. Die Türkei wünscht und bekommt wohl auch deutsche Patriot-Abwehrraketen an die Grenze zu Syrien. Bundesweite Kampagne gegen sexuellen Missbrauch. Hinrichtung des letzten Mumbai-Attentäters in Indien und die Lage im Kongo. Und dann schauen wir auf die Spiele der Fußball-Champions League heute Abend. Im Studio ist Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Wenn es bei den jährlichen Haushaltsberatungen im Bundestag um den Etat der Kanzlerin geht, dann ist das der traditionelle Zeitpunkt für das Rededuell mit ihren Herausforderern. Und so zog bereits heute der Wahlkampf in den Bundestag ein, als SPD-Kandidat Per Steinbrück heute Morgen ans Rednerpult trat. Er zog die große Linie, von der Innenpolitik bis zur Euro-Rettung. Der nächste Haushalt, sagte Steinbrück, könne gar nicht beschlossen werden, weil niemand die Risiken kenne, die die Schuldenkrise mit sich bringe. So hat er argumentiert. Und Michael Weidemann hat das Rededuell verfolgt.
Der kommende Wahlkampf war aus den Reden der Kanzlerin und ihres Herausforderers deutlich herauszuhören. Per Steinbrück warf der Bundesregierung Generalversagen in der Energie-, Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik vor.
Welche Antworten hat die Bundesregierung auf die steigenden Energiepreise, auf die steigenden Belastungen von privaten Haushalten und von Industriebetrieben? Welche Antworten haben Sie zur dramatischen Finanzlage der Kommunen, zur Unterfinanzierung von Bildung, zu den steigenden Mieten und wenig bezahlbarem Wohnraum und zur dramatischen Spaltung des Arbeitsmarktes? Welche Antworten liefern Sie der deutschen Öffentlichkeit? Keine.
Angela Merkel konterte, der fast schuldenfreie Haushalt, die gute Arbeitsmarktlage, die Fortschritte bei der sozialen Absicherung von Familien und Rentnern, die Bilanz sei durchgehend positiv, so die Bundeskanzlerin.
Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung, meine Damen und Herren.
Die Patentrezepte der Opposition könnten nicht funktionieren, blies Merkel zum Gegenangriff. Steinbrück hatte in seiner Rede einen Schuldentilgungsfonds für Griechenland gefordert.
Diese Sehnsucht, es möge doch die eine Aktion geben, den einen Befreiungsschlag, die eine Wahrheit, mit der morgen die Probleme nicht mehr auftauchen. Die Antwort auf diese Sehnsucht wird es nicht geben.
Der SPD-Kandidat aber blieb dabei, in den 3 Jahren der schwarz-gelben Regierungskoalition sei Deutschland keinen Schritt vorangekommen. Und Merkel eine Bundeskanzlerin, die immer nur neue Etiketten erfinde.
Ob Haushaltskonsolidierung oder ihre Europapolitik, ob endlose Streitereien über Dinge wie das Betreuungsgeld, die wir nicht brauchen, ob Tatenlosigkeit bei der sozialen Spaltung des Landes oder ihr Dilettantismus bei der Energiewende. Diese Stümperei muss endlich aufhören.
Was Angela Merkel dazu ermunterte, den Finger auf eine Schwachstelle der Sozialdemokraten zu legen, die Diskussion um die von der SPD einst mitbeschlossene Rente mit 67.
Wenn die Menschen länger leben, dann müssen wir auch die Arbeitszeit verlängern. Und deshalb haben wir uns für die Rente mit 67 entschieden. Und ich rate uns allen dringend, den Menschen nicht Sand in die Augen zu streuen und heute wieder so tun, als wäre das alles nicht nötig.
Der Beifall für Merkel aus den Koalitionsfraktionen war heftig und lang anhaltend. Per Steinbrück musste mit weniger Applaus zufrieden sein, zumal sich nach seiner Rede bei den Grünen kaum eine Hand zum Klatschen rührte.
Teflon Angie gegen Pöbel Peer. Zugegeben, das ist verkürzt, aber die Generaldebatte zwischen Merkel und Steinbrück verlief in den Bahnen, die erwartet werden konnten, meint Dietmar Riemer in seinem Kommentar.
Das war ja eine ganz solide Wahlkampfrede, die der Kandidat da heute im Bundestag abgeliefert hat. Man war sich ja nicht mehr ganz so sicher, ob Steinbrück nicht vielleicht schon vom designierten zum resignierten Kanzlerkandidaten unterwegs war. In der Sache selbst haben weder er noch die Kanzlerin Neues geboten. Aber das war wohl auch nicht beabsichtigt. Der Kandidat hat es jedoch nötiger als die Kanzlerin. Steinbrück hat heute zum ersten Mal versucht, Angela Merkel persönlich Maß zu nehmen und ihr signalisiert, das Ende der Freundlichkeit ist da. Das Ganze hatte heute so ein bisschen was von Störung der politischen Totenruhe, die ja sonst bei Anlässen dieser Art eher vorherrscht. Eine Koalition im selbstgefälligen Halbschlaf traf auf eine SPD-Opposition, die schon von allen Anzeichen großer Verzweiflung über den verunglückten Start ihres Kanzlerkandidaten gezeichnet war. Und man muss anerkennen, dass Steinbrück sich zurückgemeldet hat. Laut und mit nicht ganz taufrischen Pointen aus dem Zettelkasten, aber immerhin. Ein bisschen zu offensichtlich für die SPD ist jedoch, wie schwer sich ihr Kandidat mit den unbezweifelbar harten Erfolgsdaten der Schwarz-Gelben tut. Es wird auf die Dauer nicht reichen, einfach zu behaupten, das alles habe mit Politik höchstens insofern zu tun, als dass es die Große Koalition erst ermöglicht hätte oder gar der rot-grüne Agenda-Kanzler. Es gibt tatsächlich einen ganz bunten Punkt dieser Regierung, den Steinbrück auch gut traf. Diese bürgerliche Koalition gibt mehr Geld aus, als sie muss. Gespart wird in dieser Regierung weder mit Steuergeld noch mit Selbstlob. Es ist jedoch ganz und gar unvorstellbar, eine SPD-geführte Regierung verhielte sich hier anders. Und die Kanzlerin hat's heute mal wieder vorgeführt, wie man's macht, um einen Kandidaten leerlaufen zu lassen. Guckt während seines Auftritts riesige Löcher in die Luft, schreitet danach zum Pult und verfährt mit ihm nach dem Leersatz: noch nicht mal ignorieren. So wird das jetzt die nächsten 10 Monate laufen. Angela Merkel wurde ja schon, ohne auch nur ein Sätzchen gesagt zu haben, heute Morgen von einer lauten Laola-Welle der Koalitionsfraktionen umspült und genießt es sichtlich. Fester als zurzeit hatte sie die Dinge noch nie im Griff. In der Partei völlig unangefochten, nichts und niemand in Sicht, der Ärger machen könnte. Eine FDP, die jetzt schon sowas von unten durch ist, dass die Kanzlerin die Liberalen heute öffentlich loben musste. Und eine politische Ausgangslage fürs Wahljahr, das jedes Ergebnis möglich erscheinen lässt, außer einem. Das Kanzleramt bleibt dort, wo es ist, in ihren Händen. Und das ist ja wohl auch der Grund, warum diese Regierung so merkwürdig uninspiriert Politik macht. Der Kanzlerin sah man es heute sogar richtig an.
Dietmar Riemer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. 12 Stunden Beratung und dann Vertagung. Die Griechen müssen weiter darauf warten, dass ihnen die Europäer und der Internationale Währungsfonds mit 9 Milliarden helfen. Die Euro-Finanzminister konnten sich nicht darauf verständigen, wie die Finanzlücken im griechischen Haushalt bis zum Jahr 2014 geschlossen werden sollen. Deshalb wurde auch die Auszahlung der nächsten Hilfskredite an Griechenland noch nicht bewilligt. Anne Meyer mit den Berliner Reaktionen auf die nächtliche Sitzung in Brüssel.
Bis heute früh um 16:30 hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble mit seinen Amtskollegen aus der Eurogruppe in Brüssel zusammengesessen, um voranzukommen. Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, unter welchen Umständen Griechenland weitere finanzielle Luft gegeben werden könnte. Und obwohl er so gut wie gar nicht geschlafen hatte, verteidigte der CDU-Politiker am Vormittag schon wieder in Berlin die Mammutsitzung, die am Ende doch keinen Durchbruch brachte.
Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben zunächst einmal den Bericht der Troika bekommen, dass Griechenland jetzt alle die Maßnahmen, die es vorher umsetzen, in Kraft setzen musste, umgesetzt hat. Ein oder zwei Ausnahmen, für die es aber eindeutige Gründe gibt, warum das noch nicht gemacht sein kann.
Griechenland braucht weiter dringend Milliarden, um seine finanziellen Schwierigkeiten lösen zu können. Und nach den Worten Schäubles ist es wahrscheinlicher, dass es diese Hilfe auch bekommen wird. Am Montag soll es in Brüssel ein erneutes Treffen geben und dort die ersehnte Einigung. Die Bundesregierung scheint bereit dazu. Zumindest bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen der Generaldebatte zum Haushalt im Deutschen Bundestag:
Wir wollen, dass Griechenland im Euroraum bleibt. Aber das entbindet uns doch nicht davon, darauf zu achten, dass die Reformen in Griechenland zum Wohle der Menschen in Griechenland auch wirklich durchgeführt werden.
Und da beginnt aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin wiederum das Glaubwürdigkeitsproblem. Nicht nur der Kanzlerin, sondern auch der Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission. Nachdem Schäuble alle Fraktionen heute über den Verlauf der Brüsseler Gespräche informiert hatte, betonte Trittin:
Griechenland wird vom Internationalen Währungsfonds, von der Europäischen Kommission, von der Europäischen Zentralbank bescheinigt, dass es die Maßnahmen, die man von ihnen erwartet, um ihnen zu helfen, umgesetzt hat. Und in dem Moment, wo sie das bestätigt bekommen, verletzt die Eurozone die Zusage, dass sie Leistung und Gegenleistung bringen, Das heißt, sie ist nicht handlungsfähig.
Der Grünen-Fraktionschef forderte die Bundesregierung außerdem dazu auf, den Menschen in Deutschland endlich zu sagen, wenn man Griechenland im Euroraum halten wolle, dann koste das Geld. Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück argumentierte ebenfalls im Rahmen der Generaldebatte ganz ähnlich.
Sagen Sie einfach, was ist? Erstens, ein Kollaps Griechenlands führt zu unhaltbaren politischen und ökonomischen Kosten. Zweitens, deshalb muss Griechenland in der Eurozone gehalten und stabilisiert werden. Drittens, dafür braucht es mehr Zeit und eine Streckung der Auflagen, die Griechenland erfüllen muss. Viertens führt dies zu einer Finanzlücke.
Und Linksfraktionschef Gregor Gysi ergänzte, er rechne mit einem weiteren Schuldenschnitt für Griechenland, denn momentan erlebe das Land einen wirtschaftlichen Niedergang. Deswegen müsse die Politik endlich geändert werden.
Vorerst wird es aber kein neues Geld für Griechenland geben und die Enttäuschung dort nach den Brüsseler Vertagungsbeschlüssen war riesengroß. Thomas Bormann berichtet.
Ministerpräsident Andonis Samaras ist sichtlich enttäuscht, denn vor seinem Volk steht er nun mit leeren Händen da. Mit Engelszungen hatte Samaras auf die Abgeordneten im Parlament eingeredet, damit sie das Sparpaket und den Haushalt verabschieden. Denn dann, so Samaras vor einigen Tagen im Parlament, dann werden neue Hilfskredite von der EU kommen, dann werden die anderen Euro-Länder sich dazu bekennen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt, das werde Investoren anlocken, den Aufschwung bringen. Aber all diese Versprechungen von Samaras bleiben vorerst unerfüllt, denn die Euro-Finanzminister haben zunächst einmal gar nichts entschieden. Und das ist gefährlich, sagt Samaras heute. Weitere Verzögerungen seien nicht nur eine Gefahr für Griechenland, sondern für die gesamte Eurozone. Viele Griechen sind mit der Geduld am Ende, das zeigen die Proteste auf den Straßen Athens. Streng nach den Sparbeschlüssen haben etliche Behörden Listen aufgestellt mit den Namen von Angestellten, die entlassen werden sollen. Die ersten Listen sind fertig. Die Betroffenen marschieren protestierend durch die Stadt, wie diese 37-jährige Rathausangestellte. Ich stehe auf der Liste, nach 15 Jahren im öffentlichen Dienst. Mein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Ohne Arbeit, ohne Aussicht auf neue Arbeit. Und das passiert mir, einer Mutter mit 3 Kindern. Was soll ich sagen? Das sagt doch alles. Gewerkschaftschef Kostas Tsikrikas appelliert, die EU und die Troika müssen aufhören, diese Entlassungen zu verlangen. Die Entlassungen bringen unsere Gesellschaft aus dem Gleichgewicht. Wir können nicht noch mehr Arbeitslosigkeit verkraften. Die größte Oppositionspartei Griechenlands, das Bündnis der radikalen Linken, sieht die Politik der Regierung Samaras vollends gescheitert. Die Regierung tue immer nur das, was die Troika in Brüssel verlange, und dann lasse sich die Regierung immer wieder von Neuem erniedrigen, sagte ein Abgeordneter des Linksbündnisses. Griechenland muss sich nun vorerst weiter mit Notkrediten von der Europäischen Zentralbank über Wasser halten und weiter auf die zugesagten Hilfskredite in Höhe von insgesamt 45 Milliarden Euro hoffen. Diese Finanzspritze braucht Ministerpräsident Samaras dringend, nicht nur, weil dann die Staatskasse wieder etwas aufgefüllt wird, sondern vor allem, weil die Hilfe der anderen Euro-Länder als Beweis dienen soll, dass es sich lohnt, Griechenland zu retten, dass Griechenland eine Zukunft hat. Samaras betonte deshalb heute eindringlich, Griechenland habe seine Verpflichtungen erfüllt, gemeint ist der Beschluss für das Sparpaket, nun müssten auch die Partner in der Eurozone ihre Verpflichtung erfüllen, nämlich endlich die nächsten Hilfskredite nach Athen überweisen.
Die türkische Regierung hat formell bei der NATO um Unterstützung gebeten. Einheiten mit dem Patriot-Abwehrsystem sollen an die Grenze zu Syrien verlegt werden. Die Bundeswehr verfügt über die modernste Variante dieser Abwehrwaffe und jetzt soll der Bundestag möglichst schnell entscheiden, so forderte es heute Abend Verteidigungsminister de Maizière. Aus Berlin, Jochen Zierhut.
Gerade als Außenminister Westerwelle im Bundestag ankündigte, dass man den NATO-Partner Türkei aus Bündnissolidarität Beistand leisten müsse, kam die Eilmeldung, dass der erwartete Antrag aus Ankara auf Stationierung der Patriot-Systeme bei der NATO nun offiziell eingetroffen sei. Kurze Zeit später sagte der FDP-Politiker im Parlament, er habe nach der ersten Lektüre den Eindruck, so wörtlich, dass die Kriterien, die wir selbst gesetzt haben, erfüllt sind. In dem Antrag heißt es laut Westerwelle, dass die Stationierung ausschließlich defensiv sei und in keiner Weise eine Flugverbotszone unterstützt werde. Verteidigungsminister de Maizière hatte sich zuvor festgelegt, dass der Bundestag dem Mandat zustimmen solle, um den Soldaten eine breite Rückendeckung zu geben. Union und FDP rechnen mit einer breiten Zustimmung. Die SPD sendete ebenfalls positive Signale. Die Grünen befürchten eine Eskalation des Konflikts und kritisieren, dass die Bundesregierung schon vorab den Bundestag Bundeswehreinsatz vereinbart habe. Die Linken lehnen die Patriot-Stationierung als gefährliche Symbolhandlung ab. Eine Entscheidung zur Mission mit möglicherweise 170 Bundeswehrsoldaten ist noch vor Weihnachten möglich.
Jugendgruppen, Kirchen, Sportvereine, aber immer wieder auch die eigene Familie. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der gemeldeten Missbrauchsfälle von Kindern und Jugendlichen auf über 12.000. Bundesfamilienministerin Schröder will nun verstärkt vorbeugen. Aus Berlin Peter Mücke.
Am Morgen bekam das Thema eine traurige Aktualität. Die Berliner Charité bestätigte, dass in der Kinderklinik des Hauses ein Krankenpfleger eine 14 Jahre alte Patientin vergewaltigt haben soll.
Uns erreichen immer wieder schockierende Berichte über Fälle von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch. 12.444 Fälle verzeichnet die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2011. Und wir können davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch weitaus größer sind, dass ein Großteil der Daten gar nicht angezeigt wird.
Damit es erst gar nicht zu solchen Übergriffen kommt, hat Bundesfamilienministerin Schröder zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, heute eine Präventionsinitiative gestartet.
Möglichst sollten alle Schulen, alle Bundesländer, ich sage aus aktuellem Anlass mal Krankenhäuser, oder andere Einrichtungen, die Sportvereine und so weiter, Schutzkonzepte entwickeln. Und dabei helfen wir. Wir helfen, Konzepte zu entwickeln. Wir erarbeiten Module für die Fortbildung und wir organisieren die Zusammenarbeit mit den Ländern und mit dem Hilfesystem.
Sagt die Chefin der BZGA POT. Aber auch die Kinder selbst sollen gezielt angesprochen werden. Unter anderem mit einem interaktiven Theaterstück zum Thema Kinderrechte und Missbrauch, das nach einer Pilotphase in Schleswig-Holstein im kommenden Jahr durch die Bundesrepublik touren soll.
Es ist ganz wichtig, denn wir wissen, dass gut aufgeklärte Kinder und Kinder, die ein gutes Selbstvertrauen haben, dass die sich besser wehren können oder auch ausweichen können als Kinder, die unsicher sind und nicht aufgeklärt sind. Das heißt, wir haben hier einen Ansatz, der ganz wichtig ist, im Sinne Kinder zu stärken.
Diese Erfahrung hat auch die Diplompädagogin Uli Freund gemacht, die seit vielen Jahren Einrichtungen berät und das Präventionskonzept mitentwickelt hat.
Es geht darum, dass Kinder mit dem Begriff sexueller Missbrauch ein Wissen verbinden, das ihrem Alter auch entspricht. Sie brauchen keine nebulösen Andeutungen, denn die machen eher Angst, sondern sie brauchen ehrliche Erklärungen. Sie sollen wissen, was Täter tun, dass auch freundliche, angesehene und vertraute Menschen, Mädchen und auch Jungen sexuell missbrauchen können. Sie sollen wissen, dass dabei häufig Geheimnisse eine Rolle spielen, aber Geheimnisse, die man weitersagen darf, weil sie schlechte Gefühle machen.
Die Initiative ist Teil des Aktionsplans der Bundesregierung, der auf den runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch zurückgeht. Prävention ist ein wichtiger Punkt, sagt BZGA-Chefin Pott.
Wenn Einrichtungen bis in ihre Leitung hinein begreifen, dass sie das in ihrer Institution zum Thema machen müssen und dass sie mit ihren Mitarbeitern ein Konzept erarbeiten müssen, wie gehen wir hier damit um und was ändern wir vielleicht an unseren Strukturen, an unseren Vorgehensweisen, um die Risiken zu minimieren, dann wäre das schon ein ganz großer Schritt nach vorne.
Ein Schritt, in den zunächst bis Ende 2014 rund 4 Millionen Euro investiert werden sollen.
Aus Berlin berichtete Peter Mücke. 4 Jahre nach der Terrorserie im indischen Mumbai ist derjenige Attentäter hingerichtet worden, der als einziger lebend hatte festgenommen werden können. Ein Gericht hatte den 24-Jährigen bereits im Jahr 2010 zum Tod verurteilt. Bei dem Anschlag in Mumbai waren damals mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen, als die Gruppe der Attentäter 2 Luxushotels, einen Bahnhof und ein jüdisches Zentrum angegriffen hatte. Unter den Opfern waren damals auch 3 Deutsche. Aus Neu-Delhi berichtet Kai Küstner.
Das Schicksal des einzigen überlebenden Mumbai-Attentäters war eigentlich vorgezeichnet. Kaum jemand in Indien glaubte, dass Ajmal Kassab der Todesstrafe würde entgehen können. Aber den Zeitpunkt der Hinrichtung hatten die Verantwortlichen bis zum Vollzug streng geheim gehalten. Als ich davon erfuhr, wurde ich ganz aufgeregt und ich war so froh. Ich bin sofort zu meiner Tochter ins Zimmer gelaufen und habe gerufen, Divya, Divya, die haben Kassab gehängt. Das macht mich sehr zufrieden, bekundet die Frau eines Polizisten, den Ajmal Kassab bei seinem Amoklauf in Mumbai vor 4 Jahren niedergeschossen und getötet hatte. Aber nicht nur die Witwe, ganz Indien scheint erleichtert. Wir sind froh, dass Kassab gehängt wurde, aber das kam sehr spät. Sie hätten ihn hängen sollen am Tag, als sie ihn festgenommen haben. Unsere Regierung hat die Entscheidung verschleppt und ihn im Gefängnis durchgefüttert. Man hätte all das Geld, das man für ihn ausgegeben hat, einer armen Familie geben sollen. Die hätten ein ganzes Leben davon bestreiten können. meint dieser Bewohner Mumbais. Gerade an einem Tag wie diesem und gerade im Fall Kassab sind in Indien nur sehr leise hier und da Stimmchen zu vernehmen, die vorsichtig die Todesstrafe als solche anzweifeln. Der ehemalige Chef einer Antiterror-Spezialeinheit, J.K. Dutt, tut das nicht. Gibt aber auf den nun oft geäußerten Vorwurf, Kassab hätte viel früher hängen müssen, zu bedenken, immerhin habe man von den 10 Attentätern, die im November 2008 mordend durch Mumbai zogen, überhaupt jemanden festnehmen und befragen können. Wenn auch Kassab nicht den Behörden zur Verfügung gestanden hätte, hätten wir nie offenlegen können, wer alles verstrickt war in diesen fürchterlichen Akt des Terrorismus. Seinetwegen haben wir so viel mehr Beweise. Ajmal Kassab war sozusagen zum Gesicht der Terrortage von Mumbai geworden. Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras gingen um die Welt. Sie zeigen ihn, wie er mit T-Shirt, Cargohosen, Rucksack und Maschinengewehr am 26. November durch den Zentralbahnhof streift. Ajmal Kassab stammte aus Pakistan und er sagte aus, dass er genau dort für das Massaker trainiert worden sei. Fast hätte der drei Tage währende Amoklauf einen Krieg zwischen den Erzfeinden und Atommächten Indien und Pakistan ausgelöst. Politische Beobachter befürchten, sollte es je einen ähnlichen Anschlag in Indien geben, dessen Spur sich nach Pakistan zurückverfolgen lässt, dann würde der Druck auf die Regierung so unermesslich, dass ein Vergeltungsschlag wohl unvermeidlich wäre, mit nicht abschätzbaren Folgen.
Kai Küstner berichtete aus Neu-Delhi. Nun, also doch, Israel und die Hamas haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt und das, obwohl der Konflikt heute erneut zu eskalieren drohte, als eine Bombe in einem Linienbus in Tel Aviv explodierte. Unser Korrespondent Thorsten Teichmann ist live in Tel Aviv. Herr Teichmann, was haben die Konfliktparteien vereinbart?
Es ist eine mündliche Vereinbarung. Das hat uns am meisten überrascht. Denn gestern, als es schon mal Anzeichen für eine Waffenruhe oder Feuerpause gab bei den Vermittlungen in Kairo, da war noch über ein Vertragswerk geredet worden. Jetzt aber ist es wohl eine mündliche Vereinbarung für eine Feuerpause von 72 Stunden. In der soll sich dann weisen, ob es danach dann Verhandlungen, also indirekte Verhandlungen, Vermittlungen über Ägypten geben kann zu den einzelnen Forderungspunkten, die Israel und die Hamas aufgestellt haben. Das ist eine sehr schwierige Zeit. Es kommt wirklich darauf an, dass diese Feuerpause hält. Und Israel hat wohl damit gedroht, für den Fall, dass es nicht passiert, durchaus auch nochmal die Armee für eine Bodenoffensive einsetzen zu wollen. Eine massive Drohung, die die gesamte Region gefährden könnte.
Das Busattentat von heute Mittag hat offenbar keine Rolle gespielt bei dieser Einigung. Der Gedanke daran lag ja nah.
Ja, ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube, es gibt auch andere Überlegungen. Man wollte ja diese Bodenoffensive auch von israelischer Seite eigentlich nicht und die einzige Möglichkeit auszusteigen jetzt war eben über die ägyptische Vermittlung. Jetzt waren nicht nur die Ägypter daran beteiligt, sondern im Hintergrund haben moderiert UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und US-Außenministerin Clinton. Und Mrs. Clinton ist heute zwischen Jerusalem und Kairo hin und her gependelt und hat wahrscheinlich auch deutlich gemacht, noch einmal die Position der US-Regierung. Und die war, wir verstehen, dass Israel sich verteidigt, aber eine Bodenoffensive sollte nach Möglichkeit verhindert werden.
Bei allen Vermittlungsversuchen aus der internationalen Gemeinschaft, wenn es jetzt zu einer Einigung kommt und wenn diese 72 Stunden halten, bedeutet das, dass ja beide Seiten ihre Kriegsziele erreicht haben?
Ich glaube, so werden es beide Seiten darstellen. Also Netanjahu hat eine Wahl am 22. Januar. Er wird sagen, ich habe für Ruhe gesorgt im Süden. Ich habe das, was ich euch versprochen habe, mit der Eskalation erreicht. Und die Hamas, wenn sie Forderungen durchbekommt, wie zum Beispiel die Erleichterung für den Warenverkehr von und nach Gaza, also ein Aufheben der Blockadepolitik der Israelis, kann auch einen Erfolg verbuchen. Darum geht es aber wirklich dann erst in den kommenden 72 Stunden. Vorher wage ich da keine Prognose.
Und wie ist Ihre Einschätzung tatsächlich 72 Stunden? Wie haltbar ist das? Wer war das auch, der diesen Anschlag heute verübt hat auf den Bus in Tel Aviv?
Ah, das sind zwei Dinge. Also kommen wir erst zum Bus. Das ist im Moment überhaupt nicht klar. Die Ermittler hier gehen von einem Einzeltäter aus, wo der womöglich gar nicht von irgendjemandem geschickt worden ist. Das sind zumindest die Informationen, die wir hier bekommen. Und die andere Frage, wie sicher ist das, dass das hält? In der Vergangenheit hat man dann immer gesehen, dass so nach einer Waffenruhe oder nach Ausrufen einer Waffenruhe immer noch Raketen geflogen sind von palästinensischer Seite auf israelisches Gebiet oder die israelische Armee hat dann wieder in Gaza operiert. Es ist wirklich sehr, sehr entscheidend und es ist die Frage, ob zum Beispiel die Hamas kleinere Gruppen im Gazastreifen unter ihrer Kontrolle hat oder ob es da Gruppen gibt, die sich jetzt profilieren wollen als die wahren Helden und insofern eine entscheidende Zeit.
Hamas und Israel haben sich auf eine vorübergehende Waffenruhe geeinigt. Man muss sehen, inwieweit diese hält. Live-Informationen von unserem Korrespondenten Thorsten Teichmann. Im Kongo will die Rebellengruppe M23 nach der Einnahme der Großstadt Goma bis in die Metropole Kinshasa ganz im Westen marschieren. Das Land steht damit möglicherweise vor dem nächsten Krieg. Die Regierung im Kongo beschuldigt den Nachbarn Ruanda, die Rebellen zu unterstützen. Auslöser der jüngsten Kämpfe scheint, wie so oft, der Streit um Bodenschätze zu sein. Aus Nairobi, Antje Diekans.
Tausende Menschen haben sich im Stadion in Goma versammelt. In der Mitte stehen die Anführer der M23. Die Rebellengruppe hatte gestern die Provinzhauptstadt im Osten des Kongo eingenommen. Jetzt hat sie größere Pläne. Wollt ihr, dass wir hier stoppen oder sollen wir weitermarschieren? Fragt der Sprecher der Rebellen. Ein großer Teil der Menge jubelt. Polizisten, die auch ins Stadion gekommen sind, geben ihre Waffen ab. Die M23 bestand erst nur aus ein paar hundert Kämpfern. Jetzt wird ihre Zahl schon auf 2500 Mann geschätzt. Nach Aussage der Rebellen schließen sich jeden Tag mehr frühere Regierungssoldaten oder Polizisten an. Mit diesem Trupp will die M23 jetzt Richtung Kinshasa ziehen. Auch die Hauptstadt solle befreit werden, sagte ein Sprecher der Gruppe. Der Weg ist zwar weit, vom Osten des Landes mehr als 1500 Kilometer. Aber die kongolesische Regierung hat schon jetzt Mühe, ihre Position zu verteidigen. In mehreren Städten des Landes gab es Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Führung. In Kisangani im Nordosten brannten Partei- und Regierungsgebäude. Premierminister Augustin Matata Ponyo rief zur Ruhe auf. Die Regierung wird alles tun, um das Land zu sichern. Wir haben einen Kampf verloren, aber noch keinen Krieg. Am Ende werden wir mit Unterstützung der Kongolesen siegreich sein. Der Osten des Kongo ist seit dem offiziellen Kriegsende 2003 nicht zur Ruhe gekommen. Zuvor hatten 7 Jahre lang heftige Kämpfe getobt. Zeitweise waren Armeen aus 8 Ländern in die Auseinandersetzungen verwickelt. Auch damals hatte der Krieg mit einem Vormarsch von Rebellen begonnen. Ob diesmal aus dem Funken ein Flächenbrand wird, hängt ganz entscheidend von Ruanda ab. Der Kongo beschuldigt das Nachbarland, die M23 zu unterstützen. Die Rebellenbewegung setzt sich vor allem aus Tutsi zusammen, genau wie die Regierung Ruandas. Präsident Paul Kagame weist die Vorwürfe zurück. Doch auch eine Expertengruppe der Vereinten Nationen fand Hinweise darauf, dass Ruanda die M23 mit Waffen beliefert. Heute sind Kagame und der kongolesische Präsident Joseph Kabila in Uganda zu Gesprächen zusammengekommen. Ein letzter Versuch, die Krise vielleicht doch noch auf diplomatischem Weg zu beenden. Die Vereinten Nationen, die im Osten des Kongo die größte Friedensmission weltweit unterhalten, sind nicht mehr bereit, direkt einzugreifen. Die rund 1500 Soldaten in und um Goma verhalten sich abwartend. Es ist nicht die Aufgabe von MONUSCO, in einem Bürgerkrieg zu kämpfen, verteidigte der ständige Vertreter Frankreichs bei den Vereinten Nationen, Gérard Araud, die Entscheidung. Die Blauhelme müssen nicht die Aufgaben einer nationalen Armee übernehmen. Weil die Regierungsarmee in der Region nur noch ein trauriger Haufen ist, trifft die M23 zumindest vorläufig nicht auf Widerstand. Ihr nächstes Ziel ist Bukavu, die Hauptstadt der Provinz Südkivu. Eine kleinere Stadt auf dem Weg dorthin haben die Rebellen schon erobert.
Und zum Schluss Sport im Echo des Tages. Heute Abend ist Fußball Champions League. Schalke und Dortmund kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale. 20.45 Uhr geht's los und Björn Lindert schaut voraus.
Ein dickes Ausrufezeichen haben Schalke und Dortmund bisher schon gesetzt. Mit teilweise Gala-Darbietungen gegen die ganz Großen in Europa. Ein beeindruckender Qualitätsnachweis. Auch für die Bundesliga finden sowohl Schalke-Coach Huub Stevens als auch BVB-Kollege Jürgen Klopp.
Wir haben einfach mittlerweile eine große Anzahl an guten Fußballern, glücklicherweise.
Na, ich denke, das ist super ist für das deutsche Fußball.
Aufgeschlossen haben Schalke und Dortmund die Tür zur nächsten Runde schon. Jetzt müssen beide die Tür nur noch aufmachen und durchgehen. Dem BVB mit Abwehrspieler Neven Subotic reicht in Amsterdam schon ein Unentschieden.
Wir werden jetzt nicht auf 0-0 spielen, sondern wollen natürlich am liebsten die 3 Punkte. Aber das Einzige, was anders ist an diesem Spiel, ist, dass eben 1 Punkt doch reicht, um uns zufriedenzustellen.
Und auf Schalke braucht S04 gegen Piräus einen Sieg, um das Achtelfinalticket vorzeitig zu lösen. Die Generalprobe der Schalker in Leverkusen war
beeindruckend schlecht,
findet Manager Horst Held. Da beim 0-2 war das Team chancenlos. Coach Huub Stevens hofft, wie die Fans, nun auf Wiedergutmachung.
Das ist abgehakt und wir konzentrieren uns jetzt auf unser Ziel, eine Runde weiterzukommen in die Champions League.
Genau wie Reviernachbar Dortmund. Vor einem Jahr verabschiedete sich der deutsche Meister noch sang- und klanglos von der internationalen Bühne. In dieser Saison hat sich das Team von Trainer Jürgen Klopp eine Menge Respekt verschafft.
Wir kämpfen mit allem, was uns zur Verfügung steht, darum, dass wir weiterhin überraschen können.
Und auch in der Bundesliga hat der BVB wieder an Fahrt aufgenommen.
Wir sind bereit, an unser Limit zu gehen und ohne das funktioniert es bei uns nicht. Und das wissen wir jetzt wieder alle und dementsprechend sind wir auch wieder in der Spur.
Dortmund in Amsterdam und Schalke gegen Piräus. Nur noch der letzte Schritt fehlt. Dann dürfen beide, also auch Schalke-Manager Horst Held, nochmal in die gut gefüllten Champions-League-Geldtöpfe greifen. Allein die Prämie für den Achtelfinaleinzug beträgt 3,3 Millionen Euro.
Mit mehr Geld lässt sich vieles einfacher gestalten und von daher wäre das natürlich schön.
Schon jetzt haben Schalke und Dortmund in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Es fehlt nur noch der dicke Punkt unter dem Ausrufezeichen.
Und das war das Echo des Tages an diesem Mittwochabend von NDR Info und WDR 5. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Im Namen des Teams verabschiedet sich Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.